Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik.
Im Rückblick werden die Wirtschaftshistoriker wahrscheinlich auf diesen einen Tag verweisen.
And in accordance with the decision-making procedures under Article 9.
Vor 24 Jahren, am 10. November 2001, wird China in die Welthandelsorganisation WTO aufgenommen.
To adopt the draft decision on the accession of the People's Republic of China. The Ministers' Conference so agrees.
Claude Maurer war die Aufnahme von China in die WTO, wie wir es jetzt gerade gehört haben, der Anfang vom Ende der Wirtschaftsbeziehung zwischen China und den USA?
Es war sicherlich der Anfang einer Wirtschaftsbeziehung zwischen den USA und China, das beide Länder reicher gemacht hat, aber politisch natürlich hochkontrovers bis zum heutigen Tag.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Und jetzt hat US-Präsident Donald Trump einen Zollstreit mit der ganzen Welt angezettelt und einen Handelskonflikt mit China massiv verschärft. Und das ist nicht einfach nur ein Konflikt, der auf politischer Ebene ausgetragen wird, sondern das werden Konsumentinnen und Konsumenten spüren, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Und das besprechen wir mit Claude Maurer, dem Chefökonom des Wirtschaftsforschungsinstituts Buck Economics. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Dasein.
Vielen Dank.
Ihre Aufgabe als Wirtschaftsforschungsinstitut ist ja, Politiker zu beraten, die Gesellschaft, aber natürlich auch Unternehmen ökonomisch vor allem zu beraten. Und darunter sind sicherlich auch viele Unternehmen, die stark mit den USA irgendwie verbandelt sind, die viel Geld dort investiert haben zurzeit. Wie war denn so ein typischer Tag im Büro in den letzten 14 Tagen für Sie?
Wahrscheinlich recht ähnlich, wie ihn viele von uns verbracht haben. Es ist so ein ungläubiger Blick in die USA, was da kommt, ist das wirklich ernst gemeint oder nicht? Und dann aber natürlich die harte Arbeit. Also wir denken sehr viel in Szenarien, Prognosen wagen wir nicht, obwohl wir natürlich wissen, dass viele Prognosen brauchen und das braucht sehr viel Überzeugungs- und auch Erklärungsarbeit. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man im Moment wirklich in Varianten denkt und das ist im Moment meine große Aufgabe, diesen Fächer an Eventualitäten aufzuspannen und mit Wahrscheinlichkeiten zu versehen.
Und was wollten denn Ihre Kunden denn von Ihnen wissen? Soll ich dort bleiben oder nicht zum Beispiel?
Das ist natürlich eine der Fragen. Die andere Frage ist, wie geht's weiter? Was sind die Zölle überhaupt? Und der Elefant im Raum ist natürlich, ja, hat das Strategie oder ist das nur Chaos und Wahnsinn?
Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Da gibt's, ich wage nicht, Trump zu prognostizieren. Ich glaube, wer sagt, er könne Trump prognostizieren, der hat Trump nicht verstanden. Also Trump nützt dieses disruptive Element, das ist auch Teil seiner Philosophie, das hat er schon länger, hat auch in seinem Buch The Art of the Deal ganz klar beschrieben. Und ich glaube, er hat Berater in seinem Team, die ganz klar eine Agenda verfolgen. Bei ihm selber bin ich mir aber nicht sicher, wie weit er wirklich der Agenda folgt oder einfach der versucht, doch irgendwie zu seinen Deals und zu seinen persönlichkeitsfördernden Abkommen zu kommen.
Na, dann hören wir uns doch mal an, was Donald Trump dazu zu sagen hatte. Das, was wir jetzt gleich hören, das ist ein Tag nach der Ankündigung der massiven Zölle an einem konservativen Gala-Dinner in Washington.
I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate.
Also er scheint einen großen Gefallen daran zu haben, dass sich so viele Länder bei ihm melden. Sie wollen Verhandlungen, sie bemühen sich um Verhandlungen. Und immerhin hat jetzt diese angedrohten Zölle um 90 Tage ausgesetzt, mit der Ausnahme von China. Was ziehen Sie denn jetzt für ein Fazit daraus?
Also die Zölle waren ja übrigens einen Tag in Kraft. Also ich glaube, die Pinguine auf der McDonald's Island wurden ja schon ganz nervös wegen den Strafzöllen, die sie auferlegt haben. Und ich meine auch hier wieder, die Interpretation ist sehr, sehr, sehr mannigfaltig. Einerseits kann man sagen, ja gut, das ist ein Hin und Her und der ist quasi doch ein Chicken und rudert wieder zurück. Oder auf der anderen Seite kann man sagen, das ist geniales Verhandeln, das nennt man Anchoring. Wir haben immer noch 10% Zölle und alle sind jetzt erfreut, das sind nur 10% Zölle. Stellen wir uns vor, ohne dieses Hin und Her. Der amerikanische Präsident wäre gekommen und hat gesagt, ich verlange von der ganzen Welt, inklusive den Pinguinen, 10% Zoll. Das wäre ein Riesenaufschrei gewesen. Jetzt ist eine Erleichterung.
Gut, ich meine, diese Erleichterung ist auch nachvollziehbar. Nach der Ankündigung von Trump am sogenannten Liberation Day kam es zu diesem Beben an den Börsen, haben wir alle mitgekriegt, Milliarden an Verlusten. Und zuerst gab sich ja Trump unbeeindruckt, er sprach von nötiger Medizin, die es braucht, und dann aber trotzdem der Rückzieher. Und alle Beobachter sind sich heute einig, dieser Rückzieher kam, weil der Bondmarkt ebenfalls massiv eingebrochen ist. Was ist das Besondere an diesem Bondmarkt?
Also der Bondmarkt, da sprechen wir von den US-Staatsschulden, das ist eigentlich die sicherste Anlage der Welt, die ist in Dollar, das ist die sicherste Währung, das ist die Weltwährung. Wir alle würden, wenn wir auf eine Insel ausgesetzt werden und eine Note mitnehmen können, würden wir uns für einen Dollar entscheiden, das ist die Weltwährung.
Richtig. Früher hatte ich Traveler-Checks dabei.
Und die US-Staatsanleihen sind eigentlich die Sicherheit, oder Englisch das Collateral, fast sämtlicher Kredite auf dieser Welt über die Zentralbanken. Also auch die Zentralbanken halten die meisten Reserven in US-Staatsanleihen und das ist eigentlich die Basis unseres westlichen Finanzsystems und übrigens auch des chinesischen. Also die Chinesen halten ja auch recht stattliche Anzahl an diesen US-Staatsanleihen. Und wenn diese Basis ins Wanken gerät, wenn die Liquidität im Handel zurückgeht oder wenn die Sprünge sehr groß sind, dann hat das natürlich viele Effekte auch auf das Bankensystem. Das ist etwas, was wir gesehen haben bei Corona oder auch in der Finanzkrise. Also wenn dieses System Risse kriegt, dann, oder einen Schnupfen kriegt, dann kriegt die Wirtschaft mehr als nur eine Grippe.
Stand jetzt ist aus dieser Grippe eine Erkältung geworden. Trump hat eben diese 90 Tage jetzt als Frist gegeben. Er hat es aufgeschoben. Ende gut, alles gut, Herr Maurer? Also war das jetzt alles ein einmaliger Ausrutscher?
Nein, ich denke nicht. Eben, wir haben noch 10% Zoll, auch heute noch. Wir wissen nicht, was morgen ist, wann der Podcast ausgestrahlt wird.
Am Mittwoch.
Ich denke, auch das ist schon das Wichtigste. Das da, wo wir uns auch als Wirtschaftswissenschaftler und als Prognostiker doch sicher fühlen. Ich meine, diese Unsicherheit, das lastet auf der Wirtschaft. Das gibt einen Investitionsstau. Jeder, der heute nicht entscheiden muss, der entscheidet nicht, weil man weiß nicht, was morgen ist und was übermorgen ist. Und ich glaube, diese Effekte, die darf man nicht kleinreden. Das wirkt sich auf die Weltwirtschaft aus. Mhm.
Geht diese Unsicherheit in die Wirtschaftsgeschichtsbücher ein? Haben wir einen historischen Moment?
Also es gibt so Messdaten für Unsicherheit und die schießen schon über die Chartlinie hinaus und viele Freihandels- oder andere Abkommen werden einfach ad absurdum geführt und so eine Situation mit so vielen Ländern auf einmal und eben, dass auch Pinguine Zölle kriegen, das gab es wahrscheinlich selten in der doch sehr langen Wirtschaftsgeschichte.
Und wir haben noch gar nicht über China gesprochen. Ich meine, das ist das einzige Land, das nicht mit Trump über Zölle verhandeln will. Das muss man sich mal vorstellen. Und als Strafe gibt es gleich einmal 145% Zoll. Eine für mich sehr abstrakte Zahl, muss ich sagen. 145% Zoll. Was heißt das?
Das heißt, dass der Einkäufer in den USA mehr als das Doppelte bezahlt. Das heißt natürlich nicht, dass das gut im Laden dann auch wirklich doppelt so viel kostet, wenn man so davon ausgeht, dass vielleicht irgendwie 50% Marge ist noch beim Detailhändler, dann ist es aber doch eine Preissteigerung um 50%, 60%, 70%. Also der berühmte MAGA-Hut, der kostet halt dann statt irgendwie $5, kostet der dann sicherlich $7.
Der ist gut. Aber Das Erstaunliche ist schon, dass die Chinesen sich nicht zurückhalten. Also die wiederum schlagen im Moment einen Zoll drauf von 125%, was auch immer wir mit diesen Zahlen jetzt machen. Also es ist schon erstaunlich, dass die Chinesen jetzt in den Kampfmodus übergegangen sind und ihre Zurückhaltung nicht beibehalten haben.
Also in der Wirtschaftswissenschaft, sagt man dem, spielt theoretisch ein Tit-for-Tat. Das ist eine Strategie. Immer wenn die Gegenseite sich bewegt, macht man das Gleiche. In der Hoffnung, dass man dann natürlich irgendwann wieder beide zurückrudern, weil der Einsatz zu hoch ist. Das war natürlich auch im Kalten Krieg das vorherrschende Axiom.
Also ein Eskalationsmechanismus.
Genau. Es ist quasi ein Eskalationsmechanismus, in dem man eigentlich ursprünglich hofft, dass eben die Eskalation nicht kommt, weil beide Seiten wissen, dass alle immer eskalieren. Jetzt tut sowohl China als auch Trump. Und da geht es jetzt wirklich darum, wer hat den längeren Atem. Und da gibt es natürlich Vor- und Nachteile auf beiden Seiten.
Mhm. Trump sagt ja immer, China habe die USA ausgenutzt. Wie viel Verantwortung trägt denn eigentlich China in diesem Handelskonflikt?
Ich glaube, die USA haben da schon einen gewissen Konsens, dass man China Paroli bieten muss. Mhm. Natürlich auch China ist natürlich seit dem WTO-Beitritt von einem afrikanischen Entwicklungsland wirtschaftlich zu irgendeinem europäischen, südeuropäischen Mittelstandsland aufgestiegen, hat aber die Zollpolitik beibehalten. Also das ist natürlich durchaus ein Punkt, den man Trump oder den Amerikanern zugutehalten soll.
Also sie haben sich unfair verhalten, das stimmt.
Ja, das Spiel ist tatsächlich unfair, viele Subventionen im Spiel. Und das war auch bei Trump 1 drum, die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft nicht ganz so stark, weil da die Weltwirtschaft doch der Überzeugung war, das ist richtig, dass man da etwas machen darf. Wenn es Zölle gibt, braucht es auch Gegenzölle. Ich glaube, das ist ein Konzept, das einem durchaus intuitiv einleuchtet. Aber dass man dann gleich die ganze Welt und mit so einer hanebüchernden Formelbegründung, die eben bis zu den Pinguinen geht, das ist natürlich extrem schädlich. Und jetzt, wenn wir aber auf China zurückgehen, das ist natürlich der Einsatz sehr hoch. Mhm. Und da gibt es auch wieder zwei Varianten. Das eine ist, es geht wirklich in den offenen Schlagabtausch wirtschaftlich, wo dann beide Länder darunter leiden. Oder es gibt einen Tweet oder von Xi Jinping eine Verlautbarung, die sagt, wir machen jetzt das große Freihandelsabkommen USA-China. Das ist durchaus auch denkbar. Selber neige ich aber eher zu pessimistischer Einsicht. Ah, ja. Und wo ich sicher bin, ist, je länger mit jedem Tag, dass das geht, umso stärker werden halt auch die Auswirkungen auf den Rest der Wirtschaft.
Können Sie da ein Beispiel geben? Also wie spürt ein Konsument in den USA diesen Handelskrieg?
Ich glaube, im Moment ist es noch zu früh. Die Preise wurden noch nicht erhöht. Die Inflation ist immer noch vergleichsweise moderat in den USA, wenn man vergleicht mit den letzten Jahren. Die Teuerung ist ja zurückgekommen. Aber ich denke, was man sieht jetzt schon, ist eine massive Eintrübung der Stimmung. Man sieht,
und die macht viel aus in den USA.
Die macht der US-Konsument, also jeder fünfte Konsum, Franken oder Dollar, wird in den USA umgesetzt. Das sind ja die Konsumenten der Welt. Wenn die natürlich nicht mehr in Kaufleine sind, dann hat der Rest der Welt ein Problem. Wir sehen die Inflationserwartungen. In der Tendenz gehen sie nach oben. Also die Konsumenten wissen durchaus, Zölle sind Steuern, die verteuern die Produkte. Was dazu führt, dass vielerorts natürlich Güter auch jetzt schnell noch gekauft werden. Also die Unternehmen einerseits füllen die Lager, man hat das auch aus der Schweiz gesehen, die Pharma fliegt möglichst rasch noch möglichst viele Güter in die USA. Und umgekehrt ist natürlich ein Konsument, der jetzt einen Flachbildschirm kaufen möchte, irgendwo im mittleren USA, der wird sich wahrscheinlich schon eher heute zum Laden begeben, als zu sagen, ja, ich kann dann in ein paar Wochen noch gehen, weil dann die Preise wohl höher sein werden.
Also das heißt, wenn Trump und Xi sich dann trotzdem plötzlich einigen, dann könnte Trump auch sagen, naja, seht ihr, ich habe jetzt ein bisschen was getan für die Konsumentenstimmung und die Konjunktur.
Also wirtschaftlich wird das erste Halbjahr sowohl in den USA als auch in Europa eigentlich recht gut aussehen, weil wir diese vorgezogenen Effekte haben. Also mathematisch ist es in den USA etwas anders, weil die Lager aufgestockt werden. Aber ja, das hat natürlich gerade auch in Europa so einen gewissen Funken entfacht. Wenn wir schon beim Positiven sind, übrigens reagieren natürlich die Länder auch. Nicht nur versucht man zu verhandeln. Das Wort Freihandel wird so häufig genannt wie noch nie. Und aber auch, man besinnt sich wieder zurück zu den eigenen Standortvorteilen und sagt, ja, wenn wir schon unter Zöllen leiden, dann wollen wir wenigstens unsere Hausaufgaben sonst machen. Also für Europa und vielleicht auch zu einem Grad für die Schweiz ist es durchaus auch so ein gewisser Wake-up-Call.
Das konnte man jetzt in den letzten 24 Stunden auch sehr gut beobachten. Macron plötzlich sendet Signale aus, dass dieses EU-Abkommen mit den Mercosur-Staaten vielleicht trotzdem eine Option ist. Der österreichische Bundeskanzler sagt auch, ich setze auf Freihandel. Also quasi die Eskalation zwischen USA und China löst regionale Bestrebungen aus, mehr auf den Freihandel zu setzen.
Ja, das ist genau richtig. Und auch ein gewisses Umdenken, dass man der Wirtschaft halt Sorge tragen muss. Also gerade wie in der Schweiz, wir können nur unsere eigenen Rahmenbedingungen und wenn die Unternehmen plötzlich 10-20% mehr bezahlen müssten für ihre Exporte, dann wird es natürlich helfen, wenn wir umgekehrt sie entlasten, sei es im Regulierungsbereich oder sonstige Kosten, die anfallen.
Okay. Wir werden am Ende unseres Gesprächs noch einen kleinen Ausblick wagen. Ich möchte gerne noch einmal beim Konflikt zwischen den USA und China bleiben. Mich erstaunt schon der Tonfall. Aufgefallen ist mir zum Beispiel ein Post der Sprecherin vom chinesischen Außenministerium Mao Ning. Sie hat Ende letzter Woche ein Video aus dem Jahre 1953 gepostet und da sieht man Mao Zedong, wie er verkündet, dass China niemals nachgeben werde und bis zum kompletten Sieg kämpfe. Es geht um den Koreakrieg und da gab es militärische Auseinandersetzungen zwischen China und den USA. Das ist ein sehr martialischer Post und er war ein viraler Hit in China. Das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 1953 in kriegerischen Zeiten, gepostet heute von der Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Was halten Sie von dieser Sprache, die gerade da jetzt so verwendet wird, vor allem in den sozialen Netzwerken? Einige sprechen tatsächlich vom Handelskrieg, andere gehen sogar noch einen Schritt weiter und verweisen darauf, dass wir in einem ähnlichen Anfangsstadium stecken wie zu Beginn des Vietnamkrieges. Was denken Sie, Herr Maurer?
Ich denke, Krieg ist etwas übertrieben, wenn man das menschliche Leid anschaut. Oder anders gesagt, wenn es Tote gibt, dann wahrscheinlich eher in den Entwicklungsländern, die von Trump auch Zölle auferlegt, gekriegt haben, wo es wirklich über Hunger oder nicht hungern geht. Aber wo das Bild natürlich zutrifft, ist so dieser Abnutzungskampf. Also es geht jetzt wirklich darum, wer hat den längeren Atem, wer ist bereit, mehr wirtschaftlichen Schmerz zuzulassen und wer kann dem Gegner mehr wirtschaftlichen Schmerz zufügen. Und da trifft dieser Krieg natürlich durchaus zu, wobei es auch hier wieder die Unternehmen, die werden schon auch ihre Wege finden. Und man hat ja auch gesehen, dass Trump schon gewisse Zölle wieder erlassen hat, wobei er dann auch wieder gesagt hat, das habe er nicht. Und die Macht des Faktischen, dass halt die Welt ist einfach eine andere. Als diese Idee der Zölle aufkam oder auch als die Regierungen weltweit, auch in den USA, sich sehr stark über Zölle finanziert haben, da wurden quasi gleiche Güter gehandelt. Da gab es Land A mit Stahl und Land B mit Stahl. Und wenn das über die Grenze kam, dann hat man einen Zoll verlangt. Aber heute sind es Wertschöpfungsketten, die hoch integriert sind. Also ein iPhone beispielsweise wird irgendwo in den USA entwickelt und dann in China mit Teilen von Vietnam und sonstigen asiatischen Ländern zusammengebaut und dann irgendwie um die Welt gefahren und geflogen und verschifft. Mhm. Und da ist der Zoll natürlich häufig ein Bumerang, der einem selber wieder trifft. Und ich glaube, diese Macht des Faktischen, das ist etwas, was Trump jetzt durchaus schmerzlich auch bewusst wird und deshalb gibt es auch schon das erste Nachgeben bei gewissen Zöllen.
Ich meine, die Idee eines Zolls ist ja auch etwas sehr Altes aus dem 17. Jahrhundert Merkantilismus. Es ist einfach ein Mittel, das vielleicht im 21. Jahrhundert schlicht nicht mehr funktioniert oder einfach nicht mehr anwendbar ist.
Also ich glaube, George Washington war eines seiner ersten Gesetze, die er unterschrieben hat, war ein Zoll. Also die USA hat sich früher sehr stark über Zölle finanziert. Ich glaube, Trump erinnert sich auch immer sehr gerne an diese Zeit zurück. Aber ich glaube, so das Fiskalische, also rein die Einnahmeseite von Zöllen, das funktioniert heute nicht mehr. Wo Zölle aber natürlich eingesetzt werden, und das ist durchaus auch so, übrigens auch die Schweiz hat ja durchaus Zölle. Wir haben zwar die Industriezölle abgeschafft, aber auf Landwirtschaftsprodukte haben wir sie immer noch. Zölle werden natürlich durchaus angewendet, um Industriepolitik zu betreiben oder auch um unfaire Praktiken des Auslands quasi auszugleichen. Mhm. Nur wenn man so die Statistiken anschaut, sieht man eigentlich immer die Industrien, die am stärksten durch Zölle geschützt sind, die sind auch am wenigsten wettbewerbsfähig. Jetzt kann man natürlich die Huhn- und Ei-Frage stellen, aber als Ökonom ist man doch ziemlich stark der Meinung, dass die Wettbewerbsfähigkeit einer Branche, die leidet mit diesen Zöllen.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um Ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Was bedeutet es denn, wenn wir jetzt einen nationalistischen Populisten in China haben und einen Populisten-Ideologe in den USA, die jetzt so mit voller Wucht aufeinander prallen?
Ja, im Extremszenario ordnet sich eigentlich das Wirtschaftsgefüge neu. Das ist die Idee von Biden. Xi Jinping möchte quasi China zur Wirtschaftsmacht Nummer 1 der Welt erheben. Und umgekehrt, bei Trump ist die USA immer noch der Hegemon und die Weltwährung, aber er möchte, wenn man gewisse Verlautbarungen von ihm anschaut, möchte er das zurücknehmen. Und ob jetzt da die USA wirklich Platz macht für China und froh ist oder ob dann doch die Egos aufeinander prallen, das ist im Moment natürlich nicht absehbar. Mhm. Und Xi Jinping hat ja übrigens auch zwar kein Buch geschrieben wie Trump, aber eine Rede zumindest, seine erste Rede, die in der Öffentlichkeit publiziert wurde, als er noch nicht Präsident war, war «They were not man enough» über die Sowjetunion, über den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und seine Kernaussage war, dass man zu wenig an die Ideologie geglaubt hat und zu rasch eingeknickt ist. Und ich glaube, dieses Denken, das kann man jetzt auch auf heute projizieren und sieht auch wieder. Also ich glaube, Xi Jinping ist nicht jemand, der so rasch von seiner Ideologie und von seinen Plänen abknickt, nur weil es wirtschaftlich etwas schüttelt. Hat man übrigens auch bei Corona gesehen, wie viel das gebraucht hat, bis er von dieser Containment-Strategie, also die wirklich nicht mehr funktioniert hat, hat er noch monatelang daran festgehalten, trotz unzähligen von Opfern, die es damals gegeben hat. Aber da ging es ums Prinzip und man war quasi standhaft und hat an dieser Strategie festgehalten. Ich glaube, Xi Jinping hat schon eine sehr hohe Schmerztoleranz, was wirtschaftliche Rückschläge angeht, bevor er da einknickt gegenüber Trump.
Wer gewinnt den Handelskrieg zwischen den USA und China?
Ich glaube, es gibt nur Verlierer.
Okay.
Ich glaube, dass diese Weltordnung, die hat durchaus sehr gut funktioniert. Große Teile der USA haben profitiert. Man hat das Privileg der Weltwährung, kann sich günstig refinanzieren, kann günstig konsumieren, auch auf Kredit. Kredit kriegt man vom Ausland. Gleichzeitig kann China wirtschaftlich wachsen, indem sie Güter herstellen, zuerst sehr manuell. Und aber durch steigenden Reichtum konnte immer mehr investiert werden. Und China wurde da doch zu einem, nicht mehr nur zu einem Herstellerland, sondern auch zu einem Erfinderland. Ich glaube, das war so eine, oder ist immer noch eine Symbiose. Und wenn man davon abweicht, zu abrupt vor allem, dann gibt es nur Verlierer.
Mhm. Wer gibt zuerst nach?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich meine, Trump hat jetzt schon ein bisschen nachgegeben bei gewissen Produkten. Xi Jinping ist sicher innenpolitisch fester im Sattel, aber wirtschaftlich wird natürlich China die Eskalation doch stärker spüren.
Trotzdem hat man den Eindruck, dass China vorbereitet war auf diese Eskalation. Auch strukturell ist China nicht mehr so aufgestellt wie vor einigen Jahren. Also die USA sind nicht mehr so ein wichtiges Exportland wie auch schon für China.
Ja, China möchte natürlich schon seit Jahren, also eigentlich ist China das schon länger bewusst. Also sie möchten, genau wie die Amerikaner, von diesem Handelsbilanzdefizit, das ja weder gut noch schlecht ist, ist nicht etwas Unmoralisches, aber es ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit. China hat ganz klar die Losung herausgegeben, dass sie mehr im Inland wachsen wollen, mehr eigene Produkte, also eigentlich China first. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Nur funktioniert das nicht ganz so gut, weil China natürlich eine sehr schlechte demografische Entwicklung hat aufgrund der Ein-Kind-Politik und mit dem Platzen der Immobilienblase und der Schuldenblase in den regionalen Gebietskörperschaften beschäftigt ist. Also China war natürlich wirtschaftlich schon in einer stärkeren Position. Andererseits teile ich diese Einschätzung, man ist schon sehr gut vorbereitet. Und die Kommunikation eben auf allen Kanälen, inklusive Social Media, die ist doch stringent und ist quasi eine Kampagne, während in den USA doch eben viele Rätsel aufwirft, was diese Dekrete und Posts uns dann auch wirklich sagen wollen.
Gleichzeitig steht China auch sehr isoliert da. Es ist das einzige Land auf der Welt, das jetzt eben in so einem Handelskrieg steckt mit den USA. Alle anderen Länder verhandeln mit Trump.
Ja, ist die Frage, wie sich diese aus Ihrer Sicht Stärke natürlich auswirken wird. Also die BRICS-Länder oder vor allem auch die Länder um China herum, ich glaube, die schauen schon etwas so bewundern zum großen Nachbarn und hoffen, dass der die Kohlen aus dem Feuer holt. Und also da bin ich doch recht überzeugt, dass China aus diesem Konflikt politisch zumindest gestärkt hervorgeht. Dass diese Allianzenbildung, die sie eigentlich haben möchten gegenüber dem Rest der Welt, dass sie die erreichen. Und umgekehrt finde ich es auch noch ein wichtiger Punkt. Ich meine, was ist für China wirklich gefährlich? Amerika, das aggressiv auftritt, oder Amerika, das mit Verbündeten China quasi in den Senkel stellt? Politisch, Südchinesisches Meer, Taiwan, auch bei den Handelspraktiken. Und meine Sicht ist schon, dass so diese breite Allianz für China viel gefährlicher wäre als einfach ein Präsident, der jetzt da Woche für Woche irgendeinen Wirbel veranstaltet. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Chinesen sagen, ja gut, jetzt die 2, 3, 4 Jahre, die halten wir jetzt einfach durch und dann kommt wieder ruhigeres Fahrwasser in der Beziehung mit den USA.
Wir haben eigentlich noch gar nicht über das politische Ziel von Trump gesprochen. Sein Ziel ist ja, warum er diesen ganzen Wirbel ja veranstaltet, ist ja die Reindustrialisierung seines Heimatlandes, also die Reindustrialisierung der Industriestaaten, also dieses Rust Belt, also das, was wir am Anfang besprochen haben, die Verlierer vom WTO-Beitritt Chinas sozusagen. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass ihm das gelingen wird?
Also die Wirtschaftsgeschichte spricht da sehr stark gegen ihn. Also die Idee, dass da wirklich diese Maga-Kappen und die Schuhe und die iPhones wieder von Hand in den USA zusammengebaut werden, die finde ich abwegig. Und das zeigt sich ja auch in der Wirtschaftsgeschichte, dass das nie in dem Ausmaß funktioniert hat. Also wenn die Produktion wieder in die USA zurückkäme, dann wird sie automatisiert stattfinden. Aber die USA ist ein Hochlohnland, natürlich, weil so viele tolle Firmen wie AI, Apple dort den Ton angeben. Mhm. Und in so einem Hochlohnland, also was wäre denn die Idee, dass die irgendwelche Investmentbanker sich umschulen, um dann iPhones herzustellen? Ja. Das ist abwegig. Also das wird, wenn, dann automatisiert stattfinden. Ich glaube, diese diese wirtschaftlichen Verlierer, und das ist tatsächlich ein Problem in den USA, dass man natürlich eine große Schicht hat, die auch wirklich zu den Verlierern gehört, mhm, dieses Wandels, und die auch nicht dafür kompensiert wurden. Und das jetzt zu lösen, dass die alle wieder ihre Jobs zurückkriegen, ich glaube, das ist eine Illusion. Und übrigens demografisch auch fast nicht machbar, weil Herr Trump ja gleichzeitig auch die Immigrationspolitik nicht nur einschränkt, sondern sogar umkehrt. Also wo wären dann all diese Arbeitskräfte, die diese Jobs ausführen würden?
War es ein Fehler, China in die WTO aufzunehmen?
Also wenn ich auf so mein Leben schaue und was ich alles für Produkte trage und piepsen um mich herum, mhm, dann war das natürlich ein wichtiger Schritt. Wenn ich auf die Armutsbekämpfung schaue, wie China es geschafft hat, die Bevölkerung kam quasi ohne Entwicklungshilfe, kamen sie weg von diesem Hungerstaat, den sie waren, zu einem Staat, der uns mittlerweile Paroli bieten kann. Also ich glaube, das ist eigentlich eine ökonomische Erfolgsgeschichte, mhm, die zeigt, wie diese Spezialisierung auf der Welt, wie die alle davon profitieren können. Aber es braucht klare Spielregeln.
Genau.
Und die WTO hat die eigentlich. Und China hätte aus meiner Sicht früher das erkennen müssen, den politischen Zündstoff, denn ihre Zölle, an denen sie weiterhin festhalten, mit vielen Ländern, insbesondere mit den USA, dass man da sich etwas kompromissbereiter hätte zeigen müssen. Denn in den USA ist nicht nur Trump, es war auch Biden, es sind eigentlich alle Regierungen in den letzten Jahren, die dieses Problem, dieses unfairen Handelspraktiken von China angeprangert haben.
Gibt es irgendetwas Positives, was Sie aus dieser Geschichte, wir wissen noch nicht, was wir da jetzt haben, eine Epoche, gibt es etwas Positives, was Sie daraus ziehen?
Also als Ökonom ist natürlich ein sogenanntes natürliches Experiment. Also okay, mit Veränderungen von solchem Ausmaß kann man jetzt endlich mal testen, ob die Hypothesen, die wir theoretisch aufstellen, dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Aber ja, es ist ein gewisser Weckruf für die Welt. Man ist sich wieder bewusst, wer schafft für uns Sicherheit, wie ist das Finanzsystem aufgebaut, was sind unsere Vorteile, was ist die Bedeutung von Freihandel, von Zöllen, aber auch, was bedeutet es, wenn Teile der Gesellschaft abgeschnitten sind, verarmen, während andere viel reicher werden. Und ich glaube, das wird uns jetzt wie die Faust aufs Auge präsentieren.
Es ist ein Revival der Handelspolitik, oder auf jeden Fall der öffentlichen Wahrnehmung der Handelspolitik.
Ja, mit all ihren Vor- und aber auch Nachteilen. Ich glaube, Freihandels alleine löst ja offenbar nicht alle Probleme. Wenn Ökonomen da sprechen und sagen, ja gut, das ist ja top, wir können die iPhones günstig in China zusammenbauen lassen, dann hilft das natürlich den Arbeitern in den USA wenig, sondern man braucht wirklich dann auch die Möglichkeit, diese Agilität herzustellen. Bildung ist da sehr wichtig, die Möglichkeit, sich umzuschulen. Also dieses Austarieren von Gewinnern und Verlierern, ich glaube, das ist schon stark ins Bewusstsein gerückt.
Herr Maurer, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vielen Dank.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen zum aktuellen Zollstreit. Heute mit Claude Maurer, Chefökonom bei dem Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mittwoch.